SWR Kultur. Gast vor acht.
Willkommen, Jim Avignon.
Hallo, freue mich, da zu sein.
Ende Mai, am 29. kann man Sie bei der Kulturnacht in Landau erleben. Da gibt es eine Live-Vernissage, habe ich im Programm gelesen. Was ist da live dabei?
Um ehrlich zu sein, ich weiß es auch noch nicht genau. Es sind diverse Punkte geplant. Ich werde tagsüber an der Wand bei der Galerie noch einen Charakter malen auf die Wand und werde abends mit meinem Musikprojekt Neo Angin auftreten vor der Galerie. Dort wird eine kleine Bühne gebaut. Meine Shows binden auch immer relativ viel Kunst ein. Ich habe ein Bühnenbild, ich habe Masken dabei. In meinen Shows treten auch die verschiedensten Charaktere auf, die ich dann singe. Und wer weiß, was noch alles passiert.
Sie stellen außerdem gerade in Stuttgart aus, in der Galerie Schacher, und zwar zusammen mit Milan Peschel, dem Schauspieler, der wirklich auch gute Sachen malt, habe ich gesehen. Kannten Sie sich vorher schon oder wie kam das?
Wir sind seit ein paar Jahren befreundet. Milan ist regelmäßig zu meinen Eröffnungen gekommen und hat irgendwann mal durchblicken lassen, dass er auch auf seinem Pad zeichnet und sich vorstellen könnte, bei einer Gruppenausstellung mal dabei zu sein. Das haben wir dann gemacht letztes Jahr und dann sind mehrere Galeristen auf aufmerksam geworden und haben den Wunsch geäußert, ob wir den mal zusammen da ausstellen können. Und das ist jetzt bei Herrn Schacher in Stuttgart so passiert.
Diese Ausstellung heißt, wer zuletzt lacht, lebt am längsten. Heißt das, wir sollen die Weltlage mit Humor nehmen oder wie ist es gemeint?
Das soll man sowieso immer am besten machen, ganz nach Charlie Chaplin. Den Titel hat sich Milan Peschel ausgesucht und ich fand ihn so gut, dass wir den einfach so übernommen haben.
Ich meine, Ihre Bilder haben in dieser farbenfrohen Comichaftigkeit schon immer auch was bisschen Fröhliches. Also Ihre Charaktere, die sind schon geplagt, kann man sagen, oft, aber nicht verzweifelt. Also so wirken sie auf mich. Nehmen Sie das auch so wahr und ist das wichtig?
Ich versuche auf jeden Fall eine Balance hinzubekommen zwischen Schwere und Heiterkeit, so wie ich das Leben auch empfinde. Ich sehe mich da ein bisschen in der Tradition von Charlie Chaplin, der ja mit seinen Filmen wirklich sehr ernste, große Themen angepackt hat, aber immer geschafft hat, das so zu machen, dass man mit einem leichten Gefühl aus dem Kino gegangen ist. So ähnlich versuche ich meine Bilder auch anzulegen. Also ich nehme mir die ganzen schweren Themen vor, aber ich will sie so bearbeiten, dass man trotzdem mit einem Lachen aus der Ausstellung gehen kann.
Viele kennen sicher Ihre Arbeit in der East Side Gallery, also diesen guten Kilometer ehemalige Mauer in Berlin, der auf der Ostseite 1990 und 91, glaube ich, fing das an, von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern bemalt wurde. Sie haben Ihren Abschnitt dann 2013 übermalt, illegalerweise damals, weil die East Side Gallery unter Denkmalschutz steht. Warum mussten Sie das aktualisieren?
Vielleicht noch vorab, ich wäre dafür beinahe ins Gefängnis gegangen. Ich musste das nicht aktualisieren, aber ich wollte einfach nicht das Bild, das ich 20 Jahre vorher gemalt hatte, nochmal Strich für Strich nachmalen. Viele meiner Bilder sind...
Achso, das musste dann restauriert werden.
Ja, also alle Künstler wurden aufgefordert, es zu restaurieren. Darauf hatte ich keine Lust. Zum einen, weil meine Kunst oft als ein Kommentar zur aktuellen Lage zu sehen ist. Und diese Lage war natürlich 2013 anders als 1990. Und in der Kommunikation mit der East Side war damals sowieso einiges in Schieflage. Als mich der Sender Arte gefragt, ob ich eine Idee für einen Flashmob hätte, habe ich vorgeschlagen, ich könnte doch einfach unerlaubterweise mit einigen Helfern das Bild an der East Side neu bemalen. Im Grunde mit demselben Titel und derselben Ausgangslage, ein Zeitkommentar über das Leben in Berlin zu dieser Zeit. Im Grunde hat sich Berlin auch schon wieder so verändert, man könnte eigentlich gut und gern schon wieder ein neues Bild malen.
Ja, damals haben Sie dann zum Beispiel, sieht man dann eine Figur, die auf einem Laptop so einen Milchkaffee balanciert. So,
ne? Digitale Bohème.
Ja. Genau, es ging um die Gentrifizierung auch von Berlin, die natürlich bis heute wahnsinnig fortgeschritten ist. Ne? Wie geht es Ihnen heute in Berlin und mit Berlin?
Ich bin an sich ein unerschrockener Optimist, aber ich muss sagen, mein Glauben an Berlin fängt langsam an zu schwächeln. Also auch hier machen sich dieselben Gesetzmäßigkeiten wie überall auf der Welt in großen Städten breit. Also das Geld hat die Oberhand und die Reichen verdrängen die Armen und Leute können nicht mehr umziehen, weil man nie wieder eine neue Wohnung findet, die das Gleiche kostet. Die Stadt wird statischer dadurch, viele Kreative müssen verschwinden. Das ist alles schon nicht so erfreulich und sollte eigentlich auch in einem neuen Bild entsprechend so dargestellt werden.
Sie haben auch eine ganze Weile in New York gelebt, ne? Oder haben da immer noch ein Standbein? Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist.
Ich habe da kein Standbein mehr. Also nicht, ganz im Gegenteil. Also ich bin sogar unerwünschte Person auf Lebenszeit. Ich habe mich mit der Einwanderungsbehörde etwas überworfen. Aber ich habe 7 Jahre dort gelebt. Das waren auch sehr tolle 7 Jahre. Ich habe miterleben können, wie Williamsburg, das Stadtteil von Brooklyn. Als ich dort hingekommen bin, war es eigentlich noch ein fast ländliches Dorf mit nur Italienern und einer einzigen Bar und Restaurant. Als ich gegangen bin, waren da Apple Store und es war einfach durchgentrifiziert. Ähnliches erlebe ich ja jetzt in Berlin auch nicht ganz so schnell. Aber die 7 Jahre in Brooklyn waren ganz toll. Ich habe dort auch eigentlich erst gelernt, Street Art zu machen, also Wände anzumalen. Und das ist seitdem auch fester Bestandteil meines Övres.
Sie sagen, mit der Street Art haben Sie angefangen in Brooklyn. Es gibt große Gemälde auf Häuserwänden von Ihnen, auch in Italien, in Peru, in Thailand, in Jordanien, glaube ich, habe ich was gesehen. Sind das dann oft Guerilla-Aktionen oder waren Sie da beauftragt?
Diese großen Arbeiten sind natürlich alles keine Guerilla-Aktionen, weil dafür braucht man Kran und da muss man dann 1, 2, 3 Tage vor Ort sein, manchmal sogar eine ganze Woche. Es gibt in vielen Städten auf der Welt Organisationen, die machen Street-Art-Festivals, die laden Künstler ein, die bereiten alles vor. Ab einer gewissen Größe kann man auch nicht einfach mal eben schnell an die Wand malen, da braucht man eine Idee oder eine Skizze. Und natürlich wohnen da auch Leute, die vielleicht auch mit einbezogen werden sollten, ob sie dieses Motiv auch haben wollen. Ich mache schon ab und zu immer noch illegal in der Stunde was in Schwarz-Weiß an der Wand, aber all diese Sachen, die sind alle offiziell gemalt.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Street Art? Gelten da ganz andere Regeln? Wahrscheinlich schon, ne? Als wenn Sie auf einem Bogen Papier malen.
Also ich unterscheide mal zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie finde ich Street Art ganz großartig. Man ist an der frischen Luft, man malt für jeden. Also das ist ein Anspruch, den ich mit meiner Kunst ja sowieso habe. Die Arbeit ist gar nicht verkaufbar. Also sie kann auch keine Wertanlage werden, sondern letztendlich ist sie fest an der Hauswand dran. Also bei Banksy versucht man ja ab und zu was wegzumeißeln, aber eigentlich geht es nicht. Street Art ist aber trotzdem wie eigentlich jede Jugendbewegung irgendwann auch von der Werbung aufgekauft worden. Und eigentlich jede zweite Wand, die man sieht, ist inzwischen irgendein kommerzieller Auftrag für irgendeine Marke. Und ja, so eine Handvoll Global Players haben sich die Welt aufgeteilt, haben überall ihre Wände und der Rest hebt so vor sich hin. Also sagen wir mal so, da hat sich jetzt nicht mehr so viel getan. Es gibt immer wieder tolle Festivals, es gibt auch immer wieder neue tolle Künstler, aber der ganz große Boom ist, glaube ich, vorbei.
Wir reden über Ihre Kunst und Ihren Werdegang nachher gleich noch weiter, aber Sie sind ja auch Musiker. Gerade haben Sie ein neues Album veröffentlicht, wie immer unter dem Künstlernamen Neo Angin, mit dem interessanten Titel Forever Coming of Age. Heißt das, Sie fühlen sich nicht erwachsen?
Also zum einen ist das Coming of Age ist das Lieblingsgenre meiner Frau bei Büchern und Filmen. Deswegen ist es einfach ein großes Thema. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich konstatieren, dass ich dieses Teenager-Ding habe, dass ich also auch mich inzwischen im hohen Lebensalter eigentlich immer noch wie ein ewiger Teenager fühle, was die Themen betrifft, die mich umtreiben, die Musik, das Ausgehen. Also ich vermisse diesen Moment, wo ich dann doch lieber irgendwie auf gesetzte Events gehe, ins Theater, Bildungsbürgertum, das ist bei mir einfach nie eingetroffen. Insofern beschreibe ich mich und dieses Gefühl mit der Platte natürlich auch ein bisschen selber, durchaus auch ironisch.
Der Song, den wir spielen, heißt Cold Flirt. Worum geht's?
Das ist ein vertontes Gedicht von Erich Kästner über ein Paar, die plötzlich beim Frühstück feststellen, dass die alte Leidenschaft nicht mehr da ist, die Liebe verschwunden ist und die sich so fragen, wie weiter, was jetzt?
Neo Angin alias Jim Avignon, unserem Gast vor acht heute in SWR Kultur am Abend. Sie haben vorhin das Kästner-Gedicht angesprochen, sachliche Romanze. Ne? Sie haben es dann aber bearbeitet. Also bei Kästner geht die Liebe ja verloren, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Bei Ihnen ist es, glaube ich, ein Buch oder ein Handschuh.
Ja, ich habe es ein bisschen modifiziert. Also natürlich, das ist Inspiration und man macht was Eigenes draus. Zu jedem der Songs gibt es irgendeine Geschichte, wie man drauf kam. Aber das ist ja letztendlich, ich glaube, in allen Bereichen der Kunst so, irgendwoher muss eine Inspiration kommen und dann geht der Moment los, dass man selber Hand anlegt und was Neues draus baut.
Ich habe auch ein Bild von Ihnen gesehen, das so heißt. Da sitzt ein
Cold
Paar
Flirt, ja.
eben melancholisch am Tisch, zwischen ihnen ein Goldfischglas mit zwei Fischen drin. Hat das Bild den Song inspiriert oder umgekehrt?
Es gab zuerst den Song, aber es ist oft so, dass wenn ich einen Titel habe, der mich irgendwie fasziniert, die eine Seite des Kopfes überlegt, was kann das für ein Song sein, die andere Seite, was kann das für ein Motiv sein. Und auf dem Bild ist ein Paar, die offenbar nichts mehr zu reden haben, und vorhin ein Glas mit zwei Fischen, die auch nichts zu reden haben, also das einfach nochmal überhöht, diese etwas klamme Stimmung.
Ja, total. Und ich habe tatsächlich, als ich das Bild gesehen hatte und den Song noch nicht kannte, sofort an das Kästner-Gedicht gedacht. Also da haben
das
Sie
ja
das
toll.
Perfekt
ja.
eingefangen.
Das ist ja toll. Ja, danke.
Und die Musik, die Sie machen als Neo-Angin, die hat auch immer so was Leichtes und Unangestrengtes. Ne? Ist das auch da Programm?
Zieht sich wahrscheinlich wie ein Faden durch mein ganzes Leben. Ja, natürlich. Also letztendlich ist die Art und Weise, wie ich Musik oder Kunst mache, ist dieselbe Sehnsucht da, diese Balance aus Schwere und Leichtigkeit. Also meine Musik ist oft fröhlich, die Texte sind oft nicht so fröhlich oder traurig oder ernst. Und man versucht, eine Mischung hinzubekommen. Und das entspricht dann meinem Gefühl von Leben, von Realität auf irgendeine Weise.
Jim Avignon, sind Sie in Schweden oder in München geboren? Im Netz steht beides.
Soll ich jetzt die Wahrheit ein für alle Mal auf den Tisch legen? Ich bin in München geboren.
In München geboren. Mitte der 60er Jahre, ne? Das ist also auch nicht so eindeutig aufzutreiben. Und in Karlsruhe aufgewachsen, stimmt das?
Ich bin in Karlsruhe aufgewachsen, also noch nicht mal in Karlsruhe, sondern in Karlsbad. Dort habe ich meine ganze Jugend verbracht. Nach dem Abi habe ich Zivildienst in Karlsruhe angefangen, aber mich auch da mit meinem damaligen Direktor in die Haare bekommen, bin dann strafversetzt worden nach Mannheim und von da an ging meine Reise in die Welt los.
1900.
Aber meine Familie lebt noch in Karlsruhe. Ich bin auch noch, deswegen, wenn ich nach Landau fahre, besuche ich meine Mutter natürlich auch. Ich bin da noch oft und es gibt auch noch eine Verbindung zu Karlsruhe.
1989 sind Sie aber dann eben nach Berlin gegangen, gleich nach dem Fall der Mauer, nehme ich an. Und die wilden 90er dort im Osten waren die Zeit, in der Sie bekannt wurden. Kamen Sie schon als Maler in Berlin an, als Künstler, oder sind Sie das da erst geworden?
Ich kam schon als Maler in Berlin an. Ich habe in Mannheim tatsächlich angefangen, Cafés zu bemalen oder dort Bilder auszustellen und habe dann 2 Jahre auch in Köln gelebt und dort auch sowohl meinen Stil als auch meine Entscheidung getroffen, dass ich nicht Galerien suche, sondern dass ich erstmal eher in Bars und Clubs meine Bilder zeige, also dort, wo die Leute sind, die ich auch treffen möchte. Damals hatte ich das Gefühl, wenn ich auf Vernissagen gegangen bin, ich kann mit dem Leben dort gar nichts anfangen, also das ist nicht meine Welt. Dann habe ich überlegt, wo ist meine Welt und dort will ich auch ausstellen und das habe ich dann auch gemacht.
Wer oder was hat Sie vielleicht beeinflusst? War das von Anfang an Pop oder gibt es auch alte oder ältere Meister, die Sie verehrt oder studiert haben?
Es gibt jede Menge ältere Meister, also eigentlich in allen Jahrhunderten gibt es tolle Künstler. Ich würde mal sagen, ganz stark vereinfacht war das anfangs so eine Schnittmenge aus Cartoons, die ich gelesen habe, deutscher Expressionismus und Keith Haring und daraus sozusagen so was Eigenes gestrickt. Sehr viel Popmusik, die ich gehört habe, weil ich immer fand, dass in Popmusik große Inhalte wenige Worte gebraucht haben, um irgendein Gefühl oder eine Idee zu vermitteln. Ich mochte Van Gogh schon immer. Ich mag vor allem Henri Rousseau sehr gern. Picasso natürlich kann man auch finden. Rembrandt, Bosch, also durch alle Jahrhunderte gibt und gab es immer tolle Künstler.
Ich meine, es gibt einige Bilder von Ihnen, die sind nicht ganz so bunt. Da sind mehr schwarze Konturen auf so einem pastelligen Hintergrund. Da musste ich an Paul Klee denken oder an Lionel Feininger noch mehr, der ja auch Comiczeichner war. Ist das auch wäre das auch ein Einfluss?
Feininger auch, auf jeden Fall, ja. Also im Grunde, die Kunstgeschichte ist voll von tollen Bildern, tollen Geschichten. Die Motive, die Sie ansprechen, die waren auf Kalenderblätter gemalt. Ich hatte vorletztes und letztes Jahr große Ausstellungen in Korea, in Museen. Und in Korea konnte man sich so große Kalender kaufen, also DIN A3 große. Zeig das mal.
Das können wir jetzt im Radio nicht zeigen. Jim Avignon steht gerade auf und zeigt mir.
Ein Abreißkalender mit DIN A3 großen. Und die haben mir so gut gefallen, dass ich dann angefangen habe, die aufzukleben und darauf dann wieder Gesichter zu malen. Es gibt von Sly and Family Stone den Song Everyday People. Und das ist jetzt so eine fortgeführte Reihe mit Gesichtern auf Kalenderblättern.
Sie haben sich mal scherzhaft als schnellsten Maler der Welt bezeichnet und haben, glaube ich, damals in Berlin auch ganze Techno-Clubs ausgemalt in einer Nacht. Machen Sie ein Bild immer sofort fertig, wenn Sie erst mal angefangen haben?
Also ich bin vielleicht ein schneller Arbeiter, aber ich lasse mir sehr viel Zeit, über meine Motive nachzudenken. Manchmal überlegt man ein Jahr oder 5 Jahre, bis ein Motiv wirklich stimmt. Normalerweise arbeite ich dann wirklich schnell. Aber manchmal spüre ich auch, also wenn man es 3 Tage später anschaut, dass irgendwas nicht stimmt, dann muss man daran weiterarbeiten. Also und was das Ausmalen von Techno-Clubs betrifft, Ich mache jetzt Anfang Juni in Berlin ein Event, der heißt 24-Hour Arty People. Da werde ich 24 Stunden lang live malen, eine große Galerie. 12 DJs, Freunde aus Berlin, werden dort am 2-Stunden-Takt auflegen. Und das Ganze wird dann hoffentlich doch mal wieder zeigen, dass ich wirklich noch der Schnellste bin.
Wann wird das sein?
Vom 6. auf den 7. Juni in Berlin.
Wer dort ist, kann Tim Avignon beim Malen zuschauen. Ansonsten gibt es, wie erwähnt, die Ausstellung in Stuttgart gerade. Die geht noch bis Ende Juni. Die Kunstnacht in Landau am 29. habe ich auch erwähnt. Auch in einer Galerie in Oberhausen sind Sie zu sehen. Tim Avignon, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.